Meine Damen und Herren, heute in der Tagespresse haben Sie es vielleicht ja auch vorgefunden. Hier in Köln war es unter Panorama, was sonst so in der Yellow Press mehr ist. Milliardär kauft sich zwei Kinder. Investor Niklas Berggrün, das ist der, der voriges Jahr mal Karstadt gekauft hat, ließ Junge und Mädchen von Leihmüttern austragen. Und dann ist er hier im Verbund mit etlichen sogenannten Promis, mit Elton John, mit Sarah Jessica Parker, Michael Jackson und. Das heißt, so lässt er sich zitieren, er sei Vater und Mutter zugleich geworden. Das heißt, übersetzt, sein männlicher Samen befruchtete eine Eizelle einer Eizellspenderin und das befruchtete Ei wurde in die Gebärmutter einer sogenannten Leihmutter eingepflanzt und von dieser bis zur Geburt ausgetragen. Ohne dass die, wie es nach deutschem Recht wäre, im Geburtenregister als Mutter eingetragen wird, so sieht das das deutsche Recht vor. Nein, danach verschwinden die, werden entlohnt und tauchen nicht mehr auf. Was aus den Kreisen sogenannter prominenter Yellow Press an unser Ohr dringt, ist in der Tat oft nur die Spitze des Eisbergs einer Bewegung, die weit in die vor allem westlichen Gesellschaften hineingeht. Und der Film Future Baby, von dem Herr Dr. Breuer eben sprach, macht das sehr deutlich. Ich hoffe, dass er nach Deutschland auch kommen wird. Voriges Jahr war ich eingeladen zur Premiere in Wien. Da werden Sie erleben, wie ein sehr seriös auftretender Mediziner ganz affektlos und sehr überschaubar, sympathisch rüberkommend einem erklärt, wie das ist, dass da eine Samenspende eines estnischen Mannes zur Eizelle einer tschechischen Mutter findet und das Ganze von einer Leihmutter in Asien ausgetragen wird, um dann von den beiden sozialen Eltern, den Auftraggebern aus den USA, übernommen zu werden. Eine gesplittete Elternschaft. Auf diese Art und Weise kann man es auf 5 Erwachsene bringen, die alle Teilfunktionen erfüllen von dem, was wir gemeinhin mit Elternschaft verbinden. Dieses Szenario, was ich gerade aus dem Film schilderte, ist längst nicht überall erlaubt, bei uns in den deutschsprachigen Ländern gar nicht. Es wird aber praktiziert. Kinderwunsch ist ein so drängendes, so sehnsüchtiges Empfinden, dass die Menschen der mobilen, der globalen, der liberalen Gesellschaften, auch der wohlhabenden Gesellschaften Wege finden, um das umzusetzen. Es gibt also viele Wege heute, wie Eltern zu Kindern kommen und man kann auf sehr unterschiedliche Weise heute als Kind seine Eltern bekommen. Im Magazin des Stadtanzeigers war vor genau 2 Jahren mal der Aufmacher die Zukunft der Zeugung, Untertitel Designerbabys, Adoption, eingefrorene Eizellen. Kinder entstehen heute nicht mehr zwingend durch Sex. Soweit die tagesaktuelle Einleitung zum Thema. Mit, ja, wenn man so will, mit Extrembeispielen, die auch immer leicht so zum Skandalisieren geeignet sind. Aber wenn Sie meinen, damit wäre ein Beweis vielleicht angetreten für, was weiß ich, für dekadente Auswüchse unserer Zeit, meine Damen und Herren, Gemach, man darf ja wohl hier im Domforum darauf hinweisen, dass im Alten Testament schon Abraham von der Magd Hagar als Leihmutter sich den Nachwuchs austragen ließ und der Ismael zur Welt kam, bevor dann die zunächst unfruchtbare Sarah dann später doch noch einen leiblichen Sohn bekommen sollte. Und wenn wir mal in unseren eigenen Familien recherchieren, wenn wir mal nicht nur den Stammbaum sehen, der bei manchen so würdevoll eingerahmt in den Zimmern hängen mag, und man an so manches Erzählende, so manches Krösken, was zu Hause so erzählt wurde, mal erinnert von den Großeltern, Urgroßeltern, dann werden wir doch wissen, dass das, was man so unter Kuckuckskindern versteht, Kinder, die nicht bei den vollständig Leiblichen aufwachsen, die sie gezeugt haben, dass es sowas wie soziale Elternschaft immer schon gab, wenn wir merken, das ist keine Erscheinung unserer Jahre. Und wenn wir, weil Herr Dr. Breuer das gerade so erwähnte, in den Volksbräuchen mal nachgucken, das berühmte Lied von der Kajas hier in Köln, ne, 3x0 ist nur, die 3. Strophe, ne, nördlich krädens in der Jast, die verkätzt man's beim Fraß, ne, einer Mustafatter Sinn von Estrei. da ist das Phänomen schon drin, ne? Dass da drei in Frage kommen, gehen dann stiften, haben das Mädchen geschwängert und alles, was Angst macht, findet ja, wenn es gut läuft, in der Volksbühne irgendwo ein Ventil im Witz, es wird dargestellt, es wird nicht nur unter den Teppich gekehrt, das sind solche Ventile, wo wir merken, das ist etwas, was es gibt, solange es wohl Menschen gibt. Und wer an Karl Zuckmeiers des Teufels General denkt, an diese leidenschaftliche Rede des Oberst Harras, der dem untergehenden Soldaten da eine Gardinenpredigt hält, als der seinen Arier-Nachweis da einbringen will, sagt, hör auf mit diesem Schwachsinn, du bist im Rheinland groß geworden, was willst du mit einem arischen Nachweis? Das ist ein Melting Pot, da haben sich die Menschen immer schon gemischt und dann zählt er auf, was da nicht alles vielleicht schon hätte längst passieren können in den Familien, wo natürlich dann Schwamm drüber war und im Stammbaum, der dann im Rahmen hängt, man glaubt, dass er alles Blutsverwandtschaft. Nun, das, was wir heute Abend ins Zentrum unserer Diskussion, unseres Abends stellen wollen, hat mit Leihmutterschaft und auch mit jetzt Eizellspende nichts zu tun. Wir wollen uns auf ein ganz kleines, das mutet ja fast schon etwas dann antiquiert an, auf ein Segment konzentrieren, auf die sogenannte Samenspende. Seit 100 Jahren technisch bekannt und möglich, seit 50 Jahren erst illegal in der Grauzone, danach heute völlig legal durchgeführt. Es gibt nur Schätzzahlen der Elternverband, Eltern, die durch Samenspende zustande gekommen sind, geben so rund 1200 im Jahr an, die in der Bundesrepublik jedes Jahr dazukommen werden. Die Rede ist von der sogenannten donogenen Insemination, abgekürzt DI. Donogen, also Donare geben, eine Spende, eine Samenspende, die gegeben wird. Da gibt es zwei Formen von. Nur das als kleinen fachlichen Beitrag, alles andere, da halte ich mich aus dem Medizinischen raus. Es gibt die homologe Samenspende, die eigentlich keine Spende ist, weil der Vater, der auch später sozialer Vater sein wird, genetischer Vater ist, wo die Eltern nur halt nicht auf dem üblichen Zeugungsakt zu ihrem Kind kommen, wo es in der Petrischale dann gezeugt wird, mit der Eizelle der Mutter und dem Samen des Vaters zusammengebracht wird. Das ist die homologe, da reden wir heute Abend gar nicht drüber, weil das sind die Eltern, das ist nur anders zustande gekommen, aber das gibt nicht die Fragen, über die wir uns heute unterhalten wollen. Heute soll im Fokus stehen die sogenannte heterologe Samenspende, die also von einem anderen Mann kommt, meist Unbekannten, als der später der soziale Vater sein wird. Kein Mensch weiß genau, wie viele Menschen auf diese Art gezeugt unter uns sind. Schätzzahlen gehen so immer, man hört immer diese Zahl 100.000, manchmal auch 110, 120.000. Wir wissen eigentlich noch recht wenig darüber. Es gibt zwei Verbände, zwei Vereinigungen, sehr seriöse, auf die man immer wieder verweisen kann, die sich da um eine sehr seriöse Aufklärungsarbeit auch bemühen. Und wenn Sie Studien mal einsehen mögen, kann man nur auf die Homepages dieser beiden Vereine hinweisen. Das ist einmal der Verband DI-Netz, dieser Elternverband, Eltern, die durch Samenspende gefunden haben, und der Verein der Kinder, die jetzt inzwischen erwachsen sind, die sogenannten Spenderkinder. Wie klein diese Auswahl sein mag, die dort vertreten sind, wenn wir nur ein Zahlenspiel machen, ich weiß es vom Spenderverein, da sind so knapp 100 Mitglied. Und wenn Sie mal denken, dass es rund 100.000 geben soll, dann ist nur jeder Tausendste irgendwie erfasst in dieser Organisation, organisiert dort. Also da reden über eine Promillezahl. Viel, viel auf diesem Gebiet passiert völlig freihändig, was gar nicht so erfasst wird. Wir haben in unserem Buch, was eben erwähnt wurde, mal versucht, aus einer ganz bestimmten Sicht uns dem Thema zu nähern. Wir, das sind Gerd Lehmkuhl und ich, und Sie werden fragen, was haben zwei ältere Herren, die jetzt schon so im Anfang ihres Rentenalters sind, eigentlich mit dem Thema zu tun, dass es nicht nur uns selber betrifft, werden Sie uns glauben. Es ist aber auch nicht unser Schwerpunkt in der Arbeit gewesen. Wir haben mit Spenderkinder in unserer Arbeit, Herr Lehmkuhl war bis vor kurzem Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, hier Professor für diese Fachrichtung, haben wir nichts zu tun gehabt, schwerpunktmäßig. Wir werden sicherlich viele Kinder und Eltern, Familien gehabt haben, wo diese Zeugungsart eine Rolle spielte, aber die kam nicht deswegen zu uns. Völlig zu Recht, das ist ja kein Symptom, ein Spenderkind zu sein. Es ist auch kein Symptom, adoptiert zu sein. Man kommt zu uns, weil, was weiß ich, wegen der Angststörung der Kinder, der Zwangsstörung, der Essprobleme, der Unkonzentriertheit und, und. Ob da mal diese Dinge, von denen ich gerade sprach, eine Rolle spielten, das muss man eruieren, aber es ist von vornherein überhaupt nicht zu sehen. Wir haben also auch insofern keinerlei wirtschaftliches Interesse mit unseren Praxen, die wir noch so ein bisschen nebenbei betreiben, da etwas aufzubauen. Wir sind auch nicht Teil eines Geschäftsmodells von Reproduktionsmedizinern, die sich damit nun beschäftigen. Was uns aber faszinierte, das sind unsere jeweils 40 Berufsjahre Arbeit mit Kindern und Familien. Und zwar die genealogische Dimension in der Kinderentwicklung. Genealogisch, also die Frage nach der Herkunft. Dass Kinder immer, Menschen überhaupt, die Frage nach der Herkunft stellen werden. Wo komme ich her? Wer bin ich? So nach diesem, Sie kennen das ja vielleicht, das bekannte Zitat von Otto Marquardt, Zukunft braucht Herkunft. Und das spielt bei allen Kindern, egal wie sie gezeugt wurden, eine ganz, ganz große Rolle. Vielleicht kennen Sie das so, wenn die Kinder dann am Geburtstag sagen, Mama, erzähl doch nochmal, wie das war, als ich geboren wurde. Und dann will man so zum 15. Mal die Geschichte hören, auch was davor war und wie das kam und was hat die Oma gesagt und so weiter. Das ist so ein Auseinandersetzen mit der Herkunft, das wollen alle Kinder gerne hören. Dann hat man, wenn Sie mal diese Babyalben sich anschauen, das sind vorne drin, das sind meine Eltern und dann kommt sofort die Seite und das sind meine Großeltern. In der Schule dann später, bei Sachunterricht kommt dann, wenn die so ein Geschichtsverständnis erlernen, meine Familie mit Stammbaum, das sind Eltern, Großeltern, dann fragen die zu Hause. Also eine Frageposition, die im Menschen wohl so angelegt ist, ich will irgendwo wissen, woher ich komme. Und vielleicht kennen Sie auch aus Ihrer eigenen Biografie, manchmal nicken welche, wenn ich sowas sage, diesen bekannten Satz, stellen Sie sich mal so ein Grundschulkind vor, na, so ein 4-5-jähriges, ihr seid gar nicht meine richtigen Eltern. Ihr habt mich vertauscht im Krankenhaus. Diese Fantasie, im Krankenhaus möglicherweise vertauscht worden zu sein, die haben alle Kinder unabhängig davon, wie sie gezeugt wurden. Das ist eine ganz normale Frage. Und das, was zunächst so biologisch klingt, hat biologisch überhaupt gar keine Bedeutung. Ist eine rein psychologisch zu verstehende Frage. Das ist da, wo die Kinder zum ersten Mal an sich herankommen lassen, dass sie autonome, getrennte Wesen sind, dass die Eltern andere Positionen haben, dass man nicht immer einer Meinung ist, dass auch mal der liebe Papa was verbietet, dass die Mama, die gestern noch so war, heute anders drauf ist. Und das muss erstmal so wahrgenommen werden, dass Menschen auch Ja und Nein sagen können. Und das ist für manch einen, wenn es um eine Versagung geht, schwer auszuhalten, da kommt die Wut auf. Da kommt so eine Wut auf, der Papa soll tot sein, ich will ihn gar nicht mehr sehen. Und dann zucken wir Erwachsene vielleicht in dem Moment zusammen. Das sind die gleichen Kinder, die da 10 Minuten angeschmust kommen und als wäre nichts gewesen wäre. Das ist so ein Stop-and-Go, sich dem zu nähern, um zu wissen, wer bin ich eigentlich? Da ist auch drunter einzuordnen der Begriff der Stiefmutter, den wir im Märchen so kennen. Das ist nicht immer die böse Mutter, das ist der böse Anteil mitunter der gleichen Person, der gleichen Mutter. Kinder brauchen eine ganz lange Zeit, ehe sie das vereinbaren können, was sie im Anfang so etwas spalten. Die bösen Dinge, das macht die Stiefmutter und die guten, das macht die liebe Mama, dass das ein und die gleiche Person ist, dass das Märchen oft nur spaltet, wie die Volksbühne bei Shakespeare oder das Puppentheater heute noch, die Guten und die Bösen. Das ist entwicklungspsychologisch einfach notwendig, weil man sonst noch gar nicht wahrhaben will, dass der gestern mir alles erlaubte, heute das nicht macht, da kommen solche Sätze. Aber Sie merken, das sind solche Sätze, an denen es zucken kann. Sätze, wenn jetzt wirklich in dieser biologischen Herkunft etwas anders als so, ich sage jetzt mal üblich, um da einfach eine einfache Sprache zu nehmen, anders als üblich gelaufen ist, dann könnte das auf eine ganz andere Folie stoßen bei den Eltern. Und das sind solche Stellen, wir haben sie mal in unserem Buch so die Kannbruchstellen genannt. Da kann etwas auf einmal brechen, was gar nicht vorgesehen war, was bis dahin so harmonisch und ganz gut und nett gelaufen war. Deshalb vielleicht schon mal jetzt an diesem Punkt der Hinweis, auch aus unserer Sicht als Kinderpsychotherapeuten, man kann nicht früh genug damit anfangen, Kindern zu sagen, wie das mit ihrer Geburt, mit ihrer Herkunft gelaufen ist. Das werden die Kinder noch nicht intellektuell immer verstehen. Da müssen wir uns aber keine Sorge machen. Aber es ist nicht gelogen worden. Man muss später nicht von einer Lüge zurück. Wer da etwas Näheres darüber wissen will, der Elternverband hier, dem Sie ja offenbar angehören, hat mehrere solcher Aufklärungshefte geschrieben, die mit sehr brauchbaren Beispielen operieren, wie man mit Kindern darüber reden kann. Welche Metaphern man nutzen kann, um zu sagen, dass man noch eine Hilfe brauchte, um dich zu bekommen. Dass noch von einem anderen Mann der Papa eine Hilfe brauchte, damit wir dich bekommen konnten. Sie merken, ich bin noch gar nicht bei den Samenspenderkindern. Ich bin beim ganz normalen Entwicklungsprozess. Und ich möchte noch einen draufsetzen und aus dem Buch eine kurze Passage vorlesen, Aber um das so Normale der Folie zu nehmen, auf dem das Ganze zu sehen ist. Als normal darf heute gelten das, was wir Patchwork-Familie nennen. Das heißt, dass Menschen heute, junge Menschen, bei Eltern aufwachsen, von denen nicht beide ihre biologischen Eltern sind, wo es auch mal im Laufe der Zeit einen Wechsel gab. Und ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel aus diesem Buch vorlesen, wo wir eine Patchwork-Situation aufgegriffen haben. Und wir haben ganz bewusst eine genommen, die gut läuft. Keine Katastrophe, keine irgendwelchen Störungen, keiner, der zu uns beruflich gefunden hätte. Wir hatten mit dieser Familie beruflich nicht zu tun. Es geht in dieser kleinen Vignette um einen Stiefvater und seine Stieftochter. Den beiden geht's gut. Mehr noch, alle Mitglieder der vierköpfigen Patchwork-Familie schätzen sich im Grunde glücklich, dass die Familie so ist, wie sie ist. Faktisch war der Stiefvater von Anfang an der soziale Vater. So wie wir es bei den Spenderkindern, bei den Samenspenderkindern auch haben. Allerdings wollten die Mutter und der Erzeuger des ersten Kindes ursprünglich einmal eine Ehe schließen. Das ist anders als bei den Samenspendern, das ist da nie vorgesehen. Erst während der Schwangerschaft verwarfen sie das. Und schon da lernte die Frau ihren zukünftigen Partner kennen, der dann Stiefvater des Mädchens wurde. Der genetische Vater ist in diesem Fall also von vornherein bekannt. Weiterer Kontakt zu ihm war möglich und erwünscht. Darüber herrschte unter den drei Erwachsenen auch Einvernehmen. Alle waren reflektiert und gutwillig. Deswegen verlief das Familienleben auch gut. Doch gelegentlich gab es Probleme und akute Krisen. Die Tücke einer Situation mit, in den Gedankengängen des Mädchens, zwei Vätern, lassen sich ja bewältigen. Doch sollte nicht unterschätzt werden, dass das anstrengend und problemanfällig ist. Bitte, um diese beiden Begriffe geht es uns mit unserem Buch hauptsächlich. Der Mensch macht heute vieles. Er macht eigentlich alles, was machbar ist auf Dauer. Vielleicht hinken die Gesetze immer hinterher. Man sollte sich nur nicht vormachen, das ist alles easy. Das geht so und das wird oft so verkauft. Es ist, wenn es gelingen soll, anstrengend. Und anstrengend ist auch schon mal problemanfällig. Bei weniger Empathie, bei weniger Besonnenheit und Stabilität, als die hier Beteiligten es aufzubringen vermochten, hätte mit Brüchen gerechnet werden müssen. So blieb es nur anstrengend. Es geht um eine junge Frau, eine junge Studentin, Rebecca, Anfang 20. Sie könne sich keinen besseren Vater vorstellen, meint die Studentin Rebecca. Er, Jochen, sei immer für sie da gewesen. Damals schon, als sie zum Kindergeburtstag quer durch die Stadt gefahren wurde. Und nun kam er für ihren Umzug aus der WG mit dem Familienkombi von weit angereist. Rebecca rechnet es ihm hoch an, dass kein Wort des Vorwurfs ihren derzeitigen Schritt begleitet. Denn Rebecca bricht zum zweiten Mal einen Studiengang ab. Und nun will sie auch noch zur Schauspielschule wechseln. Das würden andere Familien nie akzeptieren. Nein, da hat sie mit ihrem Vater Glück. Überhaupt hat sie klasse Eltern. Jochen, Studienrat für Geschichte und Sport, kurz vor dem 50. ist gerne für seine Tochter da. Freunde beneiden die beiden um ihr gutes Verhältnis. Enge Freunde wissen, dass Jochen nicht Rebeccas leiblicher Vater ist. Second-Hand-Vaterschaft nannte er flachsend damals seine Elternrolle. Johanna war nämlich bereits mit Bernd schwanger, als Jochen sie kennenlernte. Und Johanna spürte schon im dritten, vierten Schwangerschaftsmonat, dass das mit Bernd nichts geben würde. Vielleicht hatte sie die zukünftige Mutterrolle auch weitsichtiger, kritischer gemacht. Jedenfalls entdeckte sie an dem gut aussehenden Gewinnertyp immer mehr unangenehme Seiten. Die Maske seines Charmes verbarg die Fratze nackter Ich-Bezogenheit. Während sie sich gerade in der neuen Situation Einfühlung gewünscht hätte, zeigte er sich launisch, reizbar, zunehmend auch unzuverlässig. Nur die anstehende Vaterschaft, die hat er indes euphorisch gefeiert. Dass Bernd 20 Jahre später wegen manisch-depressiver Symptomatik die Existenz seiner Rechtsanwaltskanzlei akut gefährden würde, das konnte keiner voraussehen. Dass es aber keinen guten Verlauf nehmen würde, sah Johanna sehr klar. Und später beglückwünschte sie sich zu ihrer Entscheidung zur Trennung. Und noch heute ist sie froh, dass Bernd das damals akzeptierte. Bald darauf ging auch er eine neue Ehe ein, die aber schon seit langem wieder geschieden ist. Johanna heiratete Jochen, als Rebecca 2 Jahre alt war und stundenweise in die Kindertagesstätte kam. Kennengelernt hatten sie sich, als sie hochschwanger war. Und es imponierte Johanna, wie rücksichtsvoll er war, indem er auf die Belange der jungen Mutter einging und sie zugleich spüren ließ, dass er sie begehrte. Die junge Mutter unterstützte die Frau umwerben, dem Baby sich liebevoll zuwenden. Jochen war der richtige Mann für Mutter und Kind. Rebecca kannte es also nicht anders. Jochen war ihr Papa. Und natürlich hatte man ihr schon früh erklärt, dass ein anderer Mann Mama seinen Samen gegeben habe. Johanna und Jochen war nie in den Sinn gekommen, Rebekka ihren biologischen Vater zu verschweigen. Hin und wieder traf Rebekka ihn auch. Auf Familienleben hatte das keinerlei Auswirkung. Jochen wollte Rebekka adoptieren, doch diesen Schritt stimmte Bernd nicht zu. Er zahlte auch keinen Unterhalt. Rebekka lernte diese Seite an ihm mit zunehmendem Alter auch kennen. Aber sie konnte keine Wut Bernd gegenüber empfinden. In einzelnen Situationen, ja, da schrie sie ihn schon mal an. Nicht, dass sie Mitleid mit ihm gehabt hätte, sie verstand ihn eigentlich. Irgendwie war er ihr in seiner chaotischen Art auch sehr nah. Dies umso mehr, je älter sie wurde. Hatte sie nicht gerade mit dem Studienabbruch auch eine Art von Konkurs hingelegt? So waren ihre Gedanken. Hatte sie sich nicht auch übernommen? Hätte Bernds Berufung nicht auch mehr im Künstlerischen gelegen? In Gesellschaften konnte er doch so faszinierend sein. Jochen war herzensgut und korrekt. Aber wie stand es mit ihr? Galt sie bei anderen nicht auch als gewinnend, humorvoll, unterhaltsam? Von den langen Phasen von Traurigkeit sollten die anderen nichts mitkriegen. Tagelang konnte sie sich in ihrem Zimmer einigeln. Und dann kam ihre Frage, ist manisch-depressiv vererbbar? Und sie fragte und hoffte, dass das Jochen niemals ahnen würde, dass sie manchmal so dachte, der ist doch so gut. Aber was hatte sie eigentlich von ihm? Mit Vernunft komme ich bei ihr nicht weiter, sagte sich Jochen in letzter Zeit sehr oft, als Rebekka ankündigte, zum zweiten Mal einen Studiengang abzubrechen. Mit Engelszungen hatte er auf sie eingeredet, doch das Erlebnis hieß immer nur Schauspielschule. Dabei hatte seine Tochter noch nicht mal eine Zusage von dort. Seine Tochter? Hallo? Natürlich, Jochen hatte aufgehört, über diesen Gedanken nochmal zu erschrecken. Klar, Rebekka war seine Tochter, er ihr Vater, Punkt. Aber da war noch Bernd, dessen Erbgut hatte Rebekka. Und Bernd war manisch-depressiv. Ein Blender, der auch in guten Zeiten nicht zahlen wollte und nun die Kanzlei in den Sand gesetzt hatte. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle blenden wir uns aus der Familie aus. Es geht überhaupt nicht um die Story. Der Ausschnitt aus einer allgemein gelungenen Stiefkind-Konstellation soll deutlich machen, dass Fragen nach der Genetik kommen, unabhängig von der Qualität der Beziehung in einer Familie. Sie sind der Stoff, aus dem sich die Schattenidentifikation, das ist so ein Buch, das viel mal, speisen. Und in deren Folge können vom genetischen Vorfahr psychologische Selbstdiagnosen abgeleitet werden, die als sich selbst erfüllende Prophezeiung in den Lebenslauf eingreifen. So was gibt es. Irreales, das eine reale Wirkung entfalten kann. Und unabhängig, ob sich aus der DNA von Rebekka und ihrem biologischen Vater Bernd jemals eine Disposition für manisch-depressive Entwicklung überhaupt würde nachweisen lassen, ist die Option im Kopf, sich mit dem anderen Vater zu identifizieren, manchmal ausreichend, um sich mit dessen Lebensmodell zu beschäftigen. Einkalkuliert werden muss diese Möglichkeit in Patchwork-Verhältnissen immer, unabhängig von der Qualität. Das macht die guten Beziehungen auch so anstrengend. Das zu ignorieren oder kleinzureden erhöht indes die Gefahr des Scheiterns. Das konnte die Familie von Jochen und Rebekka verhindern. Soweit diese Fallvignette. Und wir sind noch immer nicht beim Samenspenderkind angekommen. Es wird jetzt aber höchste Zeit, dass ich die Kurve kriege. Das genealogische Interesse des heranwachsenden Menschen ist da. Warum? Weil es zu seiner Identität und zu seiner Identitätsfindung, zu seiner Selbstbestimmung gehört. Und es ist folgerichtig, dass das Bundesverfassungsgericht 89 schon ins Gesetz reinschrieb, im Ethikrat wurde es letztens nochmal zitiert, die Möglichkeit, sich als Individuum nicht nur sozial, sondern auch genealogisch in eine Beziehung zu anderen zu setzen, werde deshalb vom Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts umfasst und begründet ein Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Dieses Recht verleiht allerdings kein Recht auf Verschaffung solcher Kenntnisse, sondern kann nur der Vorenthaltung erlangbarer Informationen durch staatliche Organe schützen. Das heißt, es gibt kein Recht, diese Kenntnisse auf einem ganz bestimmten Wege zu bekommen, aber es darf keiner einem dieses vorenthalten. Es gehört einfach zur Identität, darüber Bescheid wissen zu wollen. An diesem Punkt hatten wir uns für das Thema interessiert, weil wir von den allgemeinen Entwicklungen der Kinder herkommen und haben dann Und dann gab es dieses ja schon fast legendäre Samenspendeurteil im Februar 2013, wo eine junge Frau den Mut hatte, durch die Instanzen zu gehen und ihr das Gericht zusprach, sie hat ein Recht, von der Klinik in Erfahrung zu bringen, auch wenn damals dem Spender Anonymität zugesagt sein mag. Das ist alles, spielt keine Rolle. Es gibt ein höherrangiges Recht, was zur Persönlichkeitsentwicklung gehört. Sie hat ein Recht darauf, etwas zu erfahren. Und dann erfuhr diese junge Frau, was man eine Art Shitstorm nennen kann, im Netz. Sie ist beschuldigt, beschimpft worden, was sie eigentlich wollte. Sie sollte doch die Klappe halten, soll doch froh sein, dass sie lebe. Was will sie eigentlich? Ein Erbe von Leben ist sie doch nur hinter Geld her. Die übelsten Dinge musste sie sich anhören. Das war anrührend, wenn man weiß, dass da jemand eigentlich nur wissen wollte, wo sind die Wurzeln unter dem anderen Fuß, die zu mir gehören. Mich hat das so angerührt, dass ich im Kölner Stadtanzeiger auf der Meinungsseite einen Leitartikel schreiben durfte an dem Tag. Und ich habe mich einer Metapher bedient, die wir damals aus einem ganz anderen Kontext noch kennen. Sie kennen diese Formulierung bei den damaligen sogenannten Gastarbeitern. Wir riefen Arbeiter und es kamen Menschen. Ich habe das überschrieben. Gespendet wurde Samen und heranwuchsen Menschen. Um eine Dimension zu sensibilisieren. Und dadurch bekamen wir Kontakt zu denen, die sich heute als erwachsene Spenderkinder ganz bewusst zu nennen, junge Menschen, so im Alter zwischen 25, 35, eine auch schon deutlich darüber hinaus. Und dann haben wir das Narrative, das Erzählende sehr wichtig gefunden. Dieses Buch ist keine Studie. Es ist nie beansprucht worden, eine Studie zu sein. Es gibt Studien, manches ist nicht so ganz dauerhaft brauchbar, aber das ist keine Studie, was wir gemacht haben. Es ist ein Narrativ. Und dann haben wir so unglaublich viele Parallelen entdeckt, die wir aus der Adoptionsgeschichte kennen und aus den anderen, allgemein wie eben Patchwork-Familien, dass wir glaubten, das lohnt sich festzuhalten. Und dann kam ein Gespräch, und damit lenke ich über zum nächsten Teil, dann, wo wir hier oben dann Platz nehmen werden, das von den sogenannten Spendernkindern, ich muss jetzt das Sogenannte sagen, weil es sind keine sogenannten, aber es sind junge Erwachsene und das Wort Kinder, das ist mir dabei so für mich jetzt schwer auszusprechen. Wir haben das Glück gehabt, auf sehr reflektierte Menschen zu stoßen, Menschen, die aus ihrem Leben alle was gemacht haben. Es war eine Freude, sich mit denen zu unterhalten, die aber auch sehr nachdenklich waren und die aber auch von diesen Kannbruchstellen berichteten und gesagt haben, ja, aus uns ist was geworden, wir gehen unseren Weg, aber wie das so war, als ich davon erfuhr. Und das sind welche aus den früheren Jahrgängen, die damals in der Regel spät aufgeklärt wurden. Heute die junge Generation macht das wie eine Adoption, Gott sei Dank, von vornherein und anders. Hoffen wir, dass es flächendeckend so geschieht. Und dann hatten wir den Kontakt mit einer jungen Ärztin vor 1,5 Jahren war das gewesen. Und wir fragten sie, Herr Lehmkohl und ich, so, wie sie denn so selber zur Samenspende steht. Und sagt sie dann, ja klar, ihr verdanke ich mein Leben. Und mein Leben ist schön. Und so sind wir in ein Gespräch eingestiegen. Und diese junge Frau ist heute Abend hier und ich freue mich sehr, Frau Kutowski, dass Sie heute bei uns sind, dass wir jetzt eine Runde machen, wo Sie uns davon erzählen mögen, wie Sie das erlebt haben, damit umgegangen sind.
Ja, kurz zu mir. Ich bin ein mittlerweile 28-jähriges Spenderkind. Wie man sieht, bin ich mittlerweile eine Erwachsene geworden. Arbeite mittlerweile auch selbst als Ärztin und habe vor 4 Jahren während meines Studiums eigentlich selber herausgefunden, dass ich durch Samenspende entstanden bin. Und zwar war es in einer Vorlesung, wo ich saß und wo mir gesagt wurde, dass meine Augenfarbe in der Kombination, wie meine Eltern die Augenfarbe besitzen, nicht möglich ist. Das war für mich erstmal ein großer Schock. Das heißt, ich habe in dieser Vorlesung gesessen und habe mich gefragt, ja, woher kommst du denn dann? Diese Augenfarbe war also eigentlich dieser Auslöser, um für mich einen großen Stein ins Rollen zu bringen. Ich bin daraufhin zu meinen Eltern gefahren und habe meine Eltern damit konfrontiert und habe halt auch gesagt, dass ich, wenn sie es mir nicht sagen, wie ich entstanden bin, einen Vaterschaftstest machen lassen würde. Ich hatte damals noch die Idee, dass ich adoptiert sei. Aber meine Eltern haben mich daraufhin aufgeklärt, dass ich durch anonyme Samenspende entstanden bin. Man muss dazu sagen, in dem Moment wusste ich noch gar nicht, was das heißt. Also erstmal hieß es für mich Samenspende, wunderbar, ich kann den Mann kennenlernen. Das war eigentlich mein erster Impuls, als ich das hörte. Und es hat sich für mich sehr viel geklärt. Also in dem Moment wurde mir vieles klar. Meine Schwester und ich zum Beispiel sind nur Halbgeschwister. Sie ist auch durch Samenspende entstanden, aber hat einen anderen Vater als ich. Und wir sehen uns zum Beispiel nicht ähnlich und wir sind uns auch charakterlich sehr unähnlich. Das kann natürlich auch bei normalen Geschwistern der Fall sein, aber bei uns war es sehr ausgeprägt. Außerdem kann man ganz klar sagen, dass ich schon mit 3 Jahren das erste Mal den Eindruck hatte, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Wir reden jetzt mal über ganz biologische Vorgänge. Und zwar, wir sagen jetzt mal, den Geruch eines Menschen. Und zwar ist es so, ich glaube, man ist irgendwo immer noch ein Säugetier und man hat einen Instinkt. Und ich hatte den Instinkt, dass mein Vater sich für mich fremd anfühlt und für mich fremd riecht. Das ist ganz schwierig als Kind zu verarbeiten. Ich hatte dadurch sehr große Schuldgefühle und hatte auch den Eindruck, dass ich diesem Mann nicht gerecht werde und habe gedacht, er ist doch dein Vater, warum fühlst du dich ihm nicht so verbunden wie deiner Mutter? Meine Mutter hat für mich sehr, ich sag mal, vertraut sich angefühlt. Und ich habe dann meine Mutter damals mit 3 Jahren gefragt, ob ich adoptiert worden sei, woraufhin meine Mutter richtigerweise sagte, nein, das sei ich nicht, ich sei ihre Tochter. Was natürlich auch im Nachhinein jetzt keine Lüge war, aber auch nicht ganz der Wahrheit entsprach. Ich habe mich daraufhin auch, weil ich den Eindruck hatte, ich wollte mehr über die Situation erfahren, in der ich mich befinde, an den Spenderkinderverein gewandt und habe dort halt einfach mal sehr viel erfahren über die Rechte, die man als Spenderkind leider nicht hat und auch über andere Erwachsene. Und ich habe erfahren, dass viele ähnliche Erfahrungen, zum Teil aber auch anders geartete Erfahrungen gemacht haben. Einige sind früh aufgeklärt worden, andere spät. Aber man hat halt durch diesen Austausch viele Parallelen gefunden und auch viele parallele Bedürfnisse entdeckt. Also Bedürfnisse, die ich hatte, hatten sehr, sehr viele andere auch. Und man kam auch ganz schnell auf den Gedanken, was gibt es eigentlich für Missstände hier in Deutschland? Ich meine, wir reden von einem Land, was super aufgeklärt ist. Also ich meine, wir reden offen über sämtliche Themen, aber das Thema Samenspende ist immer noch sehr tabuisiert und man hat den Eindruck, wenn man davon spricht, also ich meine, ich arbeite als Ärztin und ich habe es einigen meiner Kollegen erzählt, dann hat man den Eindruck, die Leute, die werden ganz erstarrt und sagen so, okay, das ist ja schon was Besonderes. Dann sage ich, naja, so besonders ist es gar nicht, es passiert ziemlich häufig in Deutschland und eigentlich könnte man es auch offener kommunizieren und es würde auch vieles einfacher machen. Ja. Glaube ich, erstmal zu mir.
So, als jemand, der mit Kindern arbeitet, merkte ich auf, damals, ich kenne diese Passage aus unserem Gespräch noch, als Sie sagten, Sie hatten als Kind, ich glaube, Sie waren so im Kindergartenalter, irgendwas Sesamstraße oder was geguckt, da ging es um Adoption.
Genau, richtig.
So wie das halt ist, Kinder sehen das in Illustrierten, die schnappen das am Fernsehen auf. Und dann kam diese völlig unabsichtsvolle Frage: Mama, bin ich adoptiert? Oder war das schon eine Absicht, dass Sie, hatten Sie schon diesen Hintergrund mit, ja, das anders Riechen mit dem Kopf? Oder ist das Ihnen einfach in dem Moment, wenn Sie es noch erinnern können, so rausgerutscht, dass Sie gefragt haben, adoptiert ist so ein anderes Wort? Ah, habe ich bei der Sendung mit der Maus gesehen. Mama, bin ich auch adoptiert?
Nein, es war bei mir eher so tiefergehend. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt endlich die Erklärung für das ganze Konstrukt. Also ich meine, als Kind baut man sich ja dann irgendein Konstrukt. Warum ist eine Sache so und so? Und mein Konstrukt war dann in dem Moment halt eben, ja, okay, ich bin adoptiert, deshalb bin ich anders, deshalb sehe ich anders aus. Deshalb bin ich auch vom Charakter her anders als alle anderen in meiner Familie.
Das erleben wir bei Kindern als eine der quälendsten Fragen, wenn sie merken, dass ihre Wahrnehmungen nicht deckungsgleich sind mit dem, was andere ihnen sagen. Der Mensch möchte gerne, dass seine Wahrnehmungen identisch sind, dass das deckungsgleich ist. Und sie merken irgendwo, ja, eigentlich alles ja nett, ihre Eltern waren ja liebevoll zu ihnen und es war schön und alles und sie wären gut gefördert, aber irgendwas stimmt ja nicht. Und das, als wenn das immer so kratzen würde, und das bekam eine Antwort dadurch, die sie sich geben konnten, das habe ich nicht verstanden.
Genau, das war erstmal eine Antwort, das wurde dann natürlich schwieriger in dem Moment, wo meine Mutter sagte, dass ich ihr Kind sei, was ja auch stimmte, und dann im Kindergarten meine beste Freundin mir erzählte, ach, das denke ich auch ständig. Aber meine Mama, die hat mir Fotos gezeigt, wie das im Krankenhaus war und wie ich geboren wurde. Und deswegen weiß ich, dass ich nicht adoptiert bin. Also bin ich in den Raum, wo meine Mutter die Babyalben aufbewahrt, habe dieses Babyalbum rausgenommen, geguckt und habe gesehen, oh, es gibt Fotos von meiner Mama und mir im Krankenhaus. Okay, ich bin nicht adoptiert.
Ja, das ist diese berühmte Frage, ne? Eben, die ich erwähnte, diese Vertauschungsfrage im Krankenhaus. Das haben fast alle Menschen, möchte ich mal behaupten, als Durchgangsphase. Und danach ist auch wieder gut. Man geht zur Tagesordnung über und nichts ist weiter. Und ich habe noch in Erinnerung aus dem Gespräch damals, wie Sie sagten, es war irgendwie für Sie komisch, dass die Mutter in dem Moment so in einer anderen Tonlage antwortete, du bist meine Tochter. Das kam so ein bisschen apodiktisch rüber in dem Moment, hatten Sie empfunden. So wie die Freundin, Mutter hatte gesagt, nee, klar, bist du nicht adoptiert, du bist mein Kind und willst mein Bild sehen. Man geht dann so zur Tagesordnung über. Das sind, was ich damit meinte, eben, wenn ich von Kann-Bruchstellen spreche. Also das muss überhaupt nicht zu irgendeinem Problem führen. Nur da sind solche kleinen Klippen, die man wissen sollte. Und wenn man sie antizipiert, kann man damit besser umgehen. Und erst recht wird immer deutlich, wenn man mauert, wie schwierig es dann wird. Man kann sich in solchen Lügen auch eindrehen und das Ganze geht bis zum 20. Lebensjahr weiter. Und die Welt stimmt nach außen und nach innen stimmt sie doch nicht.
Frau Gotowski, als Sie erfuhren, vor 4 Jahren, glaube ich, sagten Sie, dass Ihr sozialer Vater nicht Ihr biologischer ist, haben Sie sich auf die Suche dann gemacht oder haben Sie es dann dabei belassen?
Ich habe mich auf die Suche begeben, also einerseits natürlich auch mit einem Suchprofil im Internet. Ich habe auch in verschiedenen Zeitungen, wo ich auch Interviews gegeben habe, halt angedeutet, wie ich aussehe und wann ich gezeugt wurde, um der Hoffnung halt erlegen, dort jemanden kennenzulernen dadurch. Und ich bin vor Gericht gegangen, um meine Akte einzufordern. Das wurde aber leider wegen einem Verfahrensfehler abgeschmettert, weswegen ich jetzt im Moment nicht mehr klagen kann.
Man sagt ja auch, dass eben Spenderkinder, die ein gewisses Alter haben, also schon zu dieser frühen Zeit, wo es überhaupt so bekannt wurde, dass die schlechter die Chancen haben, weil viele Akten auch gar nicht mehr so aufbewahrt wurden, früher nicht. Der Reproduktionsmediziner Kazorke aus Essen, der eben führend auch in diesem Verfahren mit drin, der sagte auch in Interviews, ja, er weiß gar nicht, also das ist wahrscheinlich alles schon geschreddert und gar nicht mehr auffindbar, nicht?
Ja, das stimmt leider. Man weiß halt natürlich nicht, ob das der Wahrheit entspricht, denn es gibt auch nachweisbar das Transplantationsgesetz, was eben auch vorschreibt, dass diese Akten mindestens 30 Jahre aufgehoben werden müssen. Eben weil man auch davon ausgeht, also ich sage mal, wir spinnen den Faden weiter, ich bekomme ein Kind, das ist jetzt meine Vorstellung, mein Kind hat Leukämie. Normalerweise würde man in der ganzen Familie anfangen zu suchen, wo ist ein potenzieller Spender. Die zweite Hälfte wird für dieses Kind, also eine Hälfte wird für dieses Kind fehlen. Und ich finde, auch da wird man sich mal dieser Verantwortung bewusst, die dahinter steht. Das ist jetzt nichts Emotionales, das ist was ganz Rationales, wo ich einfach sehe, oder auch Erbkrankheiten, erblich bedingte Krebsformen. Das sind Dinge, die ich über mich nicht weiß und die ich auch über meine Kinder nicht wissen werde. Und da finde ich, da geht es in einen Bereich, wo es sehr unschön wird, wenn man über seine Herkunft keine Auskunft geben kann. Ich meine, ich überlege mir als Ärztin, wie oft habe ich dieses Wort Familienanamnese gehört? Und habe da aufgeschrieben, ja, Vater, Darmkrebs, Mutter, Asthma, ich weiß nicht, was alles Mögliche. Und es ist ja bewiesen, dass viele Dinge eine genetische Komponente haben. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich seit 4 Jahren eben sage, Vater, sorry, kann ich nichts zu sagen.
Das Transplantationsgesetz trat, wenn ich das richtig im Kopf habe, 97 in Kraft. Also waren Sie da ja schon dann 8 Jahre oder so etwa, nicht? Also schon deutlich vorher sind Sie geboren worden, nicht? Mit dem dann ja eher auch diese rechtliche Seite zugunsten der Spenderkinder dann deutlich stärker wurde, nicht?
Weil Sie jetzt über den unbekannten Spender was sagten, haben Sie eine Art von Beziehung zu dem unbekannten Spender? Haben Sie einen Namen für den? Wie denken Sie über ihn, wenn Sie an ihn denken? Kommt das vor? Welche Rolle spielt er heute in Ihrem Leben?
Also für mich ist er irgendwie gar nicht so sehr als Schattenfigur oder so vorhanden, sondern es ist mehr der Teil von mir, den ich nicht zuordnen kann. Den schreibe ich aktuell einfach diesem Menschen zu. Und da das der Teil von mir ist, den ich eigentlich auch noch sehr gerne mag, habe ich natürlich ein sehr positives Empfinden gegenüber diesem Menschen und denke, das, was aus mir geworden ist, ist ganz in Ordnung und deshalb kann ich damit so ganz gut umgehen und habe eher so ein positives Gefühl. Ich habe natürlich eine Vorstellung, wie er aussieht. Ich meine, offensichtlich wird er eine sehr helle Haut haben, blaue Augen und blonde Haare.
Sie den schon mal gelegentlich?
Ja, ich hatte einmal einen Arzt in meinem Studium, der diesem Bild sehr nahe kam, der auch noch in Essen studiert hat in der Zeit und der auch in dem Alter meiner Eltern ist. Ich habe ihn bis heute nicht gefragt, ob er mein Vater ist. Ich konnte mich noch beherrschen. Aber spannend war es schon, ja. Und er ist übrigens auch sehr sympathisch und sehr nett. Also es war zumindest die Wunschvorstellung, dass er es gewesen wäre.
Würde passen, wenn er es wäre.
Ja, aber man dringt ja nicht in die Privatsphäre anderer Menschen ein. Also das fände ich doch ein bisschen
schwierig. Aber er ist präsent irgendwie in einer Form. Sie kennen ihn nicht, kennen keinen Namen und keine Herkunft nicht. Aber er ist irgendwie, oder ist das überspitzt, wenn ich das sage? Er ist manchmal präsent.
Er ist in mir präsent. Ich meine, 50% von mir sind von ihm. Natürlich ist er präsent. Ich trage ihn jeden Tag mit mir herum. Ich wache mit ihm auf, ich gehe mit ihm ins Bett.
Würden Sie dem manchmal etwas mitteilen wollen, was Sie heute machen?
Ja, ich würde vor allen Dingen gerne mitteilen, über mich ist immer so schwierig. Ich glaube eher, ich würde Dinge über ihn wissen wollen. Ich würde gerne wissen, welche Fähigkeiten er hat, als was er arbeitet und generell auch, was er so für Ansichten hat, wie er auch denkt, vielleicht einfach, ich glaube, ein ganz normales Gespräch, einfach mal zu wissen, wie er ist, viel weniger, was ich ihm mitteilen wollen würde. Ich meine, für mich wäre es erstmal eine fremde Person, der ich mich vorsichtig annähern würde und wo ich einfach nur ein paar Informationen erstmal haben wollen würde und gar nicht so sehr, dass ich ihm jetzt sagen möchte, übrigens, ich bin jetzt hier das und das geworden und ich bin deine Tochter. Das wäre auch für so einen Menschen viel zu viel Zumutung, finde ich.
Das war einer der ganz anrührenden Momente in unseren Interviews. Da hatte einer auch aus Ihrem Verein, ein sogenanntes Spenderkind, eine erwachsene Frau, gesagt, es war viele besonders schwer, am Vorabend ihrer Hochzeit an den Spender zu denken. Und zwar habe sie, sie hatte schon Nachwuchs und die hatten dann geheiratet und dann ging ihr auf einmal blitzartig auf, morgen ist ein großes Fest und da gehört doch der, dem ich meine Existenz auch verdanke, eigentlich mit an die Tafel. Und es ist mir ein Bedürfnis, den eigentlich wissen zu lassen, dass er sich auch vermehrt, dass er, wenn er nicht mehr leben sollte, dass er weiterlebt, irgendwie in seinen Enkel ist jetzt das falsche Wort dafür, aber genetisch kommt es ja hin. Und das nicht loswerden zu können, das ist ein ganz scheußliches Gefühl gewesen. Es war ein trauriges Gefühl. Dann hat sie gemerkt, wie sehr sie zu dem sie überhaupt keine Beziehung entwickeln konnte, weil sie weder Name noch sonst was überhaupt nichts wusste, aus der ganz, ganz frühen Zeit der Samenspende, doch eine Beziehung auch herstellen wollte, die jetzt nicht mehr möglich war. Die einfach brutalst gekappt ist und so, als wenn man das einem nicht mehr berichten kann. So, als wenn man sagt, ich wollte meinem Vater immer noch erzählen, das und das und das und dann ist er gestorben und diese Lücke trägt man dann den Rest des Lebens mit. Das hat mich damals sehr angerührt im Gespräch.
Herr Oelsner, Sie hatten vorhin vorgelesen, dass eine Person, die Spenderkind ist, dass sie es positiv sieht, die Samenspende. Sie verdankt ihr Leben.
Das hat Frau Kutowski damals gesagt. Also, das war so, als ich sie fragte. Ja, ihr verdanke ich. Ich glaube, da zitiere ich Sie richtig, ne?
So, ja, ne? Also ich glaube, es ging darum, ob ich der Samenspende ablehnend gegenüberstehen würde. Und da habe ich halt gesagt, dass ich grundsätzlich der Samenspende an sich, wenn sie offen, sage ich mal, praktiziert wird, nicht diese anonyme Form, die wir jetzt aktuell, der wir jetzt begegnen und die auch die Probleme für mich jetzt erstmal mit sich bringt, macht. Finde ich halt, dass Samenspende ja auch einen schönen Effekt hat. Ich meine, man muss einfach mal sagen, es entstehen tolle Menschen draus und nicht jeder sieht es so, dass man dafür dankbar sein muss und ich finde auch, man muss dafür nicht dankbar sein, weil ich meine, wir streiben es jetzt mal auf die Spitze, jemand, der durch Vergewaltigung entstanden ist, ist froh, dass er lebt, aber der muss auch nicht dem Vergewaltiger dankbar sein dafür, dass er lebt. Aber ich bin schon froh, dass es diesen Menschen gab, der meinen Eltern zu mir verholfen hat. Doch, das kann ich für mich jetzt persönlich so sagen. Ich sage aber ganz klar, das ist nicht die Meinung von allen. Also ich sage mal, das ist ja eine sehr individuelle und sehr persönliche Entscheidung, ob man dem dankbar gegenübersteht oder ob man eher denkt, ja gut, man hätte auch vielleicht woanders geboren werden können, in eine andere Familie. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Ansichtssache, was man so vom Leben und von der Entstehung des Lebens für eine Ansicht hat. Also,
aber ich denke, Ihre Einstellung ist eine gute Voraussetzung, um seelisch eben damit auch gut zu Rande zu kommen, nicht? Würde man das ablehnen oder generell Schwierigkeiten haben, wäre es einfach eine große Bürde, nicht? Von daher, glaube ich, ist es gut, egal auf welche Weise man entstanden ist, ob im schlimmsten Fall vielleicht sogar durch Vergewaltigung, dass man alternativlos, um eben in gesunder Weise das Leben zu gehen, das versuchen muss, irgendwie für sich zu akzeptieren, nicht? Egal auf welche Weise man sein Leben begann.
Ich würde gerne fragen, wenn Sie das jetzt so privat hier sagen mögen, was glauben Sie, haben Ihre Eltern dadurch gewonnen, dass Sie sich für diese Art der Zeugung entschieden? Ist da in deren Leben etwas gewesen, was, Sie haben es gerade für sich gesagt, ne, was Sie dadurch bekommen haben, kritisch gesehen, aber das Endprodukt mit sich selber sind Sie durchaus einverstanden. Was haben Ihre Eltern gewonnen? Da, gibt es da was, was Sie ausmachen können?
Ich glaube, meine Eltern haben sehr, sehr viel gewonnen. Dazu muss man sagen, dass meine Eltern in einer sehr schwierigen Lebenssituation waren. Mein Vater hatte einen Unfall. Meine Mutter ist bei ihm geblieben, hat ihn jahrelang gepflegt, was ich wunderbar finde und was ich auch finde, was ganz, ganz viel Stärke zeigt. Und sie hat die Stärke gehabt, durch meine Schwester und mich ihren Wunsch von Fortbestand der Familie zu erfüllen. Und deswegen, ich kann diesen Wunsch auch nachvollziehen und ich finde, sie hat dadurch sehr viel gewonnen. Sie hat sehr viel Lebensqualität glaube ich, gewonnen und auch sehr viel Freude. Zumindest haben meine Eltern mir und meiner Schwester immer signalisiert, dass wir ihnen sehr viel Freude machen, dass wir ihnen sehr viel Lebensinhalt auch gegeben haben, gerade in so Zeiten, wo man vielleicht auch mit dem Leben hadert und sich fragt, warum hat es uns so schwer getroffen vom Schicksal her. Und ich glaube, dass, ich kann jetzt meine Mama nicht angucken, aber ich weiß, dass meine Mama gerade wahrscheinlich darüber nachdenkt, was sie bekommen hat durch uns. Und ich hoffe einfach mal, dass es durchweg positiv ist und ich glaube, dass auch so, was meine Mutter mir immer erzählt, dass das so ist. Das muss ich aufpassen, sonst werde ich gleich emotional.
Also, so wie Sie jetzt gucken, kann es gar nicht anders sein. Nein. Das ist übrigens bei unserer Befragung, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die keine Studie war, aber auch so gewesen von den 10 intensiv Befragten, haben auch durchaus so ihren Frieden mit dieser Art der Zeugung gemacht. Einer ist ganz deutlich dagegen, sagt, nein, das lehne ich ab, das sollte es auch nicht geben dürfen. Und einer sagt, ja, ich lehne es eigentlich nicht ab, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, es ist eigentlich unmöglich, da kann ich nicht drauf zugreifen. Je länger ich drüber nachdenke, das ist so ein Prozess bei ihr gewesen dann. Aber so, das hat uns etwas überrascht. Wir hätten eigentlich auch, weil wir auch davon gehört haben, wie schwierig das war, diese Generation, die wir befragten, das sind jetzt, wie gesagt, 25 plus, sind spät in der Regel aufgeklärt worden und spät heißt so ab Pubertät mitunter. Das ist nicht einfach, das ist schwierig, wenn man auf einmal eine Rolle rückwärts machen muss mit vielen Dingen, die anders bisher waren. Früh aufklären heißt heute, also ganz von früh an und im Grundschulalter am besten schon, ist das Ding irgendwie durch auch. Also da haben wir uns gewundert, aber das ist der Reflektierter, glaube ich, von Ihnen zuzuschreiben, dass Sie sich da so mit auch ausgesöhnt haben. Es war viel Stoff drin, wo man hätte spüren können, da gibt es gleich einen Knall oder da passiert was. Sie hatten ja auch so eine Krise damals, ne, dass Sie sagten, da ging es mir gar nicht gut. Und wenn das und das da dazugekommen wäre, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Das ist gut ausgegangen. Das ist aber eine Mordsanstrengung gewesen, dass es dazu kam.
Ja, das sicherlich. Also ich sage mal, man stelle sich vor, dass das, was man so sein Leben lang für richtig hielt, plötzlich nicht mehr der Wahrheit entspricht. Das ist natürlich ein Vertrauensverlust, den man halt auch gegenüber den Eltern erlebt, weil man natürlich bis dahin immer dachte, was die Eltern sagen, entspricht der Wahrheit. Darüber hinaus stellt man aber auch sich selbst sehr stark in Frage, weil man sich halt denkt so, ja, ich habe jetzt 24 Jahre gebraucht, um das wirklich zu erfahren. Also man hat ja auch zwischendurch irgendwie seine Gefühle so ganz abgekapselt und hat gedacht, gut, wenn alle sagen, dass es nicht so ist, dann wird es schon stimmen, dass ich das Kind meiner Eltern bin. Und ich glaube, das sind so ganz viele Dinge, die man erstmal für sich sortieren muss, auch was es heißt, die Hälfte von sich selbst nicht irgendwo um sich herum zu sehen. Also ich sage mal, viele Kinder gucken ja dann ihren Vater an oder ihre Mutter und sagen, ach guck mal, das habe ich von dir und guck mal, Mama, ich habe deine Nase, ich habe dein, was weiß ich, oder du bist ja auch so ein bisschen aufbrausender, das bin ich ja auch. Also man vergleicht sich ja auch sehr viel mit den Eltern und plötzlich guckt man mal hin und sieht, was alles nicht da ist. Und auch, ich habe einen ganz großen Verlust für mich erlitten. Ich habe einen wunderbaren Vater gehabt, mit dem ich aufgewachsen bin, der hat sich wunderprächtig um mich gekümmert und egal wie pubertär ich war und wie viel ich rumgenölt habe, der hätte nie gesagt, du bist nicht meine Tochter. Ganz im Gegenteil, mein Vater hat mich immer spüren lassen, dass ich eben genau diese Tochter bin, die er haben wollte. Aber das natürlich dann alles so zu verarbeiten, das ist schon schwierig und man hat schon den Eindruck, dass man etwas verloren hat.
Es gab so bestimmte Redewendungen, Metaphern, da hat jeder von den Betroffenen seine eigene Formulierung. Eine sagte, mein Leben ist ein Haus mit vielen Räumen, ich habe zu allen Räumen den Schlüssel, nur zum Keller nicht. Damit meinte sie den unbekannten Samenspender. Eine andere sagte, ich stehe auf zwei festen Füßen, die Wurzeln unter dem einen Fuß, die kenne ich, die anderen Wurzeln kenne ich nicht. Eine andere sagte, ein Gespenst geht um. Das war dieser dieser omnipräsente Spender, der man nie greifbar wurde. Eine Silhouette ohne Gesicht, war so ihre Bemerkung. Da hat jeder versucht, diese Leerstelle, eine Leerstelle ist ja schwer auszuhalten, wenn sie fürs Leben wichtig ist, zu füllen mit einer solchen Redewendung. Und ist fast damit in einer Art Kontakt, imaginären Kontakt mitgetreten da, aber immer unter Verlust oder nicht erkennbar, es fehlt mir etwas dort. Und die Sehnsucht, die wir gefragt haben, war sehr groß, möchte ich eigentlich kennenlernen. Das ist sehr analog bei den Adoptivkindern, wobei es gibt Adoptivkinder auch, die sagen, ich will davon überhaupt nichts wissen, lass mich in Ruhe, mir geht's gut, prima alles und da soll man auch im Himmelswillen nicht dran rühren, wenn die das so mit 8 oder 9 sagen, manche mit 16, 17 noch, es kommt auch bei 25-Jährigen vor, da ist die Zeit noch nicht reif, das gibt es. Aber die allermeisten sagen, nein, eine ganz große Sehnsucht und unternehmen ganz viel, um den zu finden, um dahin zu fahren, was sie an Gerichtsprozessen machen, machen Adoptivkinder, indem sie Fahrgelder ausgeben und irgendwo dahin reisen, wo sie glauben, dass ihre leiblichen Eltern stammen können. Der Mensch möchte diese Leerstelle gerne gefüllt wissen.
Ja, ich möchte vielleicht, Sie hatten es ja angesprochen, Herr Oelsner, Sie haben den Film Future Baby geschaut vor kurzem und Sie haben ja auch in Ihrem Untertitel den Begriff Leihmutterschaft erwähnt. Ja, wie sehen Sie das aus psychotherapeutischer Sicht oder jetzt generell?
Das kann ich nicht akzeptieren. Samenspende ist was ganz anderes für mich noch jetzt, mit den Dingen, die wir gerade kritisch betrachtet haben. Bei Leihmutter da komme ich nicht mit klar, weil das einen Rückfall in unserer kulturellen Entwicklung auch bedeutet. Wir leben in einer Gesellschaft, das ist ganz merkwürdig. Wir haben es im Buch benannt, das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Eine Gesellschaft, die sich die Welt so macht, wie sie ihr gefällt. Das, was man gerade braucht, das nehme ich hervor und daran glaube ich jetzt, diese Studie sagt gerade das, nehme ich das, also passt die wunderbar. Es gibt ja immer eine Gegenstudie und wenn das passt, nehme ich das. Wir haben heute aus der Pränatalforschung so klare, eindeutige Ergebnisse, wie prägend diese Schwangerschaftszeit auf das entstehende Lebewesen ist, wie diese Mutter-Kind-Bindung, dass das ganze Bonding heute ein Riesenthema im Mutterleib schon beginnt, dass im Kolostrum, in der Muttermilch Geruchsqualitäten sind, die im Fruchtwasser auch drin sind, wo das Kind die erste Spur von Sicherheit in der jetzt neuen fremden Draußenwelt bekommt. All das wissen wir. Wir machen den Popanz, dass in der Schwangerschaft alles bestens läuft. Das ist kein Popanz, das ist richtig. Aber manchmal geht es so weit, dass Aromatherapien im Haus sein müssen, weil das Kind dann innen drin, ja, alles gut. Das ist die eine Erkenntnis. Und dann macht diese gleiche Gesellschaft, die um das weiß, macht einen Deal mit einer Frau in prekären Verhältnissen meistens und sagt, du trägst unser Kind aus, am besten noch eine zweite zur Sicherheit, damit da nichts passiert. Und wenn das dann soweit ist, bekommen wir das dann. Und diese ganze Zeit, die vorher war, die zählt nicht mehr. Und das ist im Film also brutalst in der Diskretion zu sehen. Diskret, deutlich im Film, aber brutal vom Erlebnen. Da ist der Kreißsaal, da kommt per Kaiserschnitt das Baby aus dem Bauch der lateinamerikanischen Mutter raus. Da kommt das schnell das Tuch davor, dass das Kind das gar nicht sieht. Wird in die Arme der amerikanischen Bestellermama gegeben. Papa macht sofort die Fotos natürlich. Alles ist happy und hippipora. Und das kann ich nicht ertragen. Das widerspricht allem, was wir auch inzwischen wissen über frühkindliche Entwicklung. Da ist für mich eine Grenze. In unserem Staat ist das auch in meinen Augen Gott sei Dank nicht gestattet. Das ist eine völlig andere Dimension als Samenspende. Aber da wird es wirklich dann kippelig und auch sehr brenzlig, finde ich.
Ja, die deutsche Situation ist ja verglichen mit anderen Ländern restriktiv, Leihmutterschaft generell verboten. Aber es ist ein leichtes, das in Nachbarländern oder dann in anderen Kontinenten natürlich einzukaufen, buchstäblich, nicht?
Ja, deswegen haben wir Herrn Breuer im Buch auch ein kleines Kapitel, das ist an sich gar nicht nötig, aber ein kleines Kapitel Entwicklungspsychologie, was weiß die Pränatalforschung über die Bindung reingeschrieben. Es soll ja nur dem dazu dienen, dass Menschen, die sich für etwas entscheiden, wissen, für was sie sich entscheiden. Man soll wissen, auf was man sich einlässt. Wir sind keine Propheten, können nicht sagen, wie gehen Menschen damit in 50 Jahren um. Ich weiß nicht, wie die neue Generation ist. Ich bin aus der alten Zeit, ich bin aus der analogen Schwarz-Weiß-Zeit. Vielleicht ist der Mensch eines Tages völlig anders gepolt und macht Dinge, aber es gibt ein paar Archetypen, von denen bin ich fest überzeugt, gerade im Bindungsverhalten. Das kann ich mir einfach nicht anders vorstellen. Mag meine jetzige Begrenztheit sein, aber jetzt ist das so. Und da sollen Menschen wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich dafür entscheiden. Tun werden die Menschen sowieso, wenn sie Geld haben und in liberalen Systemen leben, sehr, sehr viel, unabhängig von dem, ob es gerade in dem Staat erlaubt ist. Aber man soll wissen, was man tut, damit nicht später dieses große Aha kommt und sonst das vor allem wissen, dass man das für andere Menschen mitentscheidet. Auch wenn eine Reproduktionsmediziner sich heute noch im Fernsehen schon mal zitieren lässt, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, am besten nichts erzählen. Sowas ist weniger geworden, aber sowas wird noch gesagt. Das kann man ja sagen, das kann ich für mich entscheiden. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das darf ich aber nicht für einen anderen Menschen entscheiden. Für den, der in 20 Jahren genau die Fragen hat und ihm dann die Dokumente wegnehmen und kappen, dass er nicht dem nachgehen kann. Das ist undauter. Das geht nicht. Die autonome Person hat ein rückwirkendes Interesse, das ist eine philosophische Denkart auch, zu allem, was zu seiner Person gehört, Kenntnis zu haben. Und dann soll der Mensch einfach wissen, was heute Stand der Wissenschaft ist, ist ja sehr basal und rudimentär hier dargestellt, dass man weiß, es gibt eine Bindung vor der Geburt.
Ich denke auch, das ist auch eine Sache, wo ich gerne einhaken würde, weil ich denke, dass viel zu wenig Aufklärung betrieben wird in den Samenspendekliniken. Das heißt, es wird keine richtige verpflichtende Beratung eingeführt. Das heißt, jeder, der möchte, kann eine Samenspende empfangen, ohne je, sage ich mal, über das Für und Wider diskutiert zu haben. Ich meine, wir stellen uns ja auch vor, ich bin der lebende Beweis zum Beispiel auch für die Unfruchtbarkeit meines Vaters. Damit muss ja auch mein Vater klarkommen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die werden... wenn man Glück hat und zum Beispiel an einen Verein gerät, wie sage ich jetzt mal die INETS oder auch bei uns, und man lässt sich beraten von Personen vorher, wie haben die das wahrgenommen, man tauscht sich vielleicht auch mit anderen aus, dann bekommt man auch erstmal einen ganz anderen Einblick dafür, was bedeutet das eigentlich, da ein Kind von einem anderen Mann ein Leben lang zu haben. Dieses Kind hat ja, außer dem, was ich an Liebe und Zuneigung reinstecke, nichts von mir. Ich glaube, es gibt so ein Konzept, das sieht jeder für sich anders, aber für mich kommt das ganz gut hin. Man hat 40% Genetik von der Mutter, 40% vom Vater und dann die 20% dazwischen ist das, was man mit Erziehung, mit Einflussfaktoren von außen so, sag ich mal, an dem Kind feilt. Und ich glaube, das kommt für mich persönlich zumindest ganz gut hin. Und somit muss man bedenken, dass diese 40% halt eben dann schon schwierig werden, auch für meinen Vater. Und ich hätte mir auch für meinen Vater gewünscht, dass er sich vorher viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen kann und nicht nachher vor vollendete Tatsachen steht, vor einer Erwachsenen, die plötzlich blöde Fragen stellt zum Beispiel. Also ich glaube, da ist auch ganz viel nötig, dass die Kliniken einfach umdenken und sehen, dass auch die Eltern Begleitung vor allen Dingen brauchen. Es endet ja nicht mit, ich behandle jetzt ihren Kinderwunsch wie so ein, ich gebe ihnen jetzt mal eine Pille, dann bekommen sie ihr Kind, dann verlassen sie diese Klinik und das Kind hat man dann so schön unterm Arm und dann wird alles schon gut. Das stimmt ja nicht. Die Probleme, die Fragen, die kommen später. Wenn das Kind sprechen kann, wenn das Kind sich entwickelt, dann kann es kritisch werden, auch in Beziehungen. Ich meine, wir haben auch ganz viele zerrüttete Familienbeziehungen erlebt, wo nicht ganz klar ist, ob nicht auch der Faktor des, sagen wir mal, fremden Kindes für den Mann mit ein Ausschlag gewesen ist, dass diese Trennung da vollzogen wurde, weil es eben auch einfach schwierig auszuhalten ist, wenn da so ein dritter Mann immer wie so ein Damokelschwert über der Familie schwebt. Es kann nicht ausgesprochen werden und es kann auch irgendwie zu keinem befriedigenden Ende geführt werden.
Und es spricht für eine hohe Reife, wenn ein sozialer Vater das gut kann, würde ich sagen. In meinem Fall Beispiel eben der Jochen, der hat so etwas mal nicht aufgebracht. Ne? Er wusste, dass bei Rebecca der genetische Vater irgendwo mit eine Rolle spielt und hat sich damit auseinandergesetzt. Und das ist eine Seelenarbeit, die man leistet. Und zum Glück können Menschen so etwas, das können wir zum Glück mehr als instinktgesteuerte Lebewesen. Aber es ist eine verflixt anstrengende Arbeit. Und das beginnt wahrscheinlich mit der Betrauerung schon ganz vor dem Zeugungsakt, dass es auf dem Weg, wie es eigentlich sehr oft war, nicht so direkt möglich ist. Das will erstmal herangelassen werden, betrauert werden, damit will man sich ja aussöhnen. Und wenn das gelingt, glaube ich, dann kann man mit dem weiter aufbauen. Und so wie Sie eben das sagten, nicht so einfach hoppla hopp eine Pille und so, so wird es auch keiner mehr machen. Aber dieser Trend ist ja in der Gesellschaft oft noch immer so zu hören, dass man glaubt, na dann machst du es einfach so.
Ihnen, Frau Kotowski und Herr Oelsner, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Auch dass Sie, ich denke, das kann man ruhig so sagen, den Mut gefunden haben oder sich bereit erklärt haben, heute Abend zu kommen. Denn es ist ja, denke ich, überhaupt keine Verpflichtung, das auch zu machen. Nicht? Sie hatten natürlich sicherlich auch etwas den Kontakt zu Herr Oelsner schon. Nicht? Und denke, diese gute Chemie zwischen Ihnen beiden, nicht? Das Verständnis für eben gegenseitig, das hat das auch befördert, sodass Sie uns als Publikum das haben nahebringen können. Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, trotz des sehr aprilhaften Wetters. Man weiß ja nie, wie es ist, wenn man jetzt rauskommt. Aber ich denke, es hat auch Ihnen etwas gefallen, heute Abend hier ins Domforum gekommen zu sein. Kommen Sie gut nach Hause und vielleicht bis zu einem Wiedersehen. Das Programm liegt ja draußen auch auf. Vielleicht finden Sie da noch weitere Titel, die Sie interessieren könnte. Vielen Dank, auf Wiedersehen.